Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Vielleicht hört ihr es an unseren Stimmen, zumindest an Marcells und meiner vielleicht. Wir hatten harte Wochenenden. Jetzt ist Montag, wir müssen wieder performen hier vor dem Podcast-Mikro. Und ja, da freue ich mich, in deine trotzdem sehr lebendigen Augen zu gucken, Marcel. Und natürlich auch deinen gesamten Flow wieder in diese Podcast-Folge zu bringen, freue ich mich.
Ja, vielen lieben Dank für die Begrüßung, Folge 109. Jetzt hast du den Leuten natürlich verraten, dass wir eigentlich ja donnerstags veröffentlichen, aber schon am Montag aufnehmen.
Das wird ein hoher Zeitversatz sein.
Ich glaube, einige haben immer gedacht, wir sind live und auf Abruf quasi direkt in dem Moment. Donnerstagnacht geht die Folge online, quasi, dass wir die mittwochs vor der Nacht aufnehmen, aber das muss ich leider
und verneinen. Heute wird es ja ein bisschen politischer, dann ist es manchmal sogar ganz gut, wenn man sagt, wann man aufnimmt.
Ja,
dann,
stimmt.
Weiß man nämlich genau, was alles einzuordnen
ist. Und apropos Politik, du hast gerade Wochenende verbracht. Ich habe mich schon mal eingelebt in Berlin. Du warst in Düsseldorf, in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Also von daher haben wir da schon mal in Hauptstädten das Wochenende einläuten lassen, weil wir waren da ja beruflich, also ich war beruflich da.
Ich weiß nicht,
wie es bei dir aussah. Deswegen sind wir schon leicht eingestimmt und haben Insights aus erster Hand dann gleich mit unserem Gast. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, ich habe noch was gelesen, kam glaube ich sogar heute ganz frisch, dass die Fachkräftelücke noch größer werden wird, als man das zuletzt hochgerechnet hat. Also da gibt es jetzt wohl neue Zahlen und
Statista oder wer war's?
Kann ich dir gerade nicht sagen, so viel habe ich nicht gelesen.
Nur Überschrift gelesen.
Ich habe die Überschrift gelesen, ich habe kein Abo bei der Zeitung, deswegen durfte ich den Rest nicht lesen. Aber ich hatte gedacht, das ist eine super Herleitung, weil wir ja in der IT sowieso erwarten, ist ein Fachkräftemangel Deluxe, würde ich mal so sagen.
Yeah.
Und Cybersecurity wird davon nicht verschont bleiben. Außer wir tun was dagegen und das ist das Stichwort. Es geht jetzt in die heiße Phase. Wir haben den ersten Hochschulkurs erfolgreich absolviert.
Das haben wir mal eine Folge drüber gemacht.
Ist jetzt fertig. Wir haben jetzt also 16 Alumni, die darauf warten, weitere 16 Alumni im nächsten Jahr gemeinsam in einer Community begrüßen zu dürfen. Und noch kann man sich anmelden. Wir haben noch einzelne Plätze frei. Also bei der PCO oder eben auch auf der Hochschulseite vom Expert-Programm könnt ihr euch sicherlich auch im Link in der Beschreibung, das werden die Kolleginnen reinpacken, werdet ihr euch gerne informieren können. Geht ab September los, läuft dann ein Jahr, ist dann immer freitags hier vor Ort in Osnabrück und da gibt es geballtes Cybersecurity-Wissen, theoretisch, aber auch praktischer Natur. Und ich bin ja mit Dozent und durfte jetzt Zeugnisse verteilen und schön, dass dann auch das Feedback zurückkommt, wie man das dann auch weiterentwickeln kann. Also wir tun was gegen den Fachkräftemangel, also seid gerne dabei.
Sehr schön. Ja, ich glaube, dadurch, wir haben ja über die 5 Jahre, die wir das Ganze jetzt hier machen, den einen oder anderen begleiten dürfen auf diesen Weg vielleicht auch in die Cybersecurity rein. Ein paar schöne Beispiele wurden uns ja mal zum Beispiel auf der ITSA oder auch mal anderweitig entgegengetragen, wen wir hier schon alles mit in diese Welt entführt haben. Vielleicht ist da draußen
Bildungsprogramm.
Ich
warte noch, dass Funk anruft.
Genau, vielleicht ist da draußen der eine oder andere, der noch mal ein bisschen weitermachen möchte und das vielleicht auch von einer Hochschule zertifiziert haben will und nicht nur von unserer Podcast at pco-online.de. Und ich würde sagen, damit starten wir in die Folge und geben einmal einen Gruß nach Berlin und begrüßen dich, Ferdinand. Schön, dass du mal wieder in unserem Podcast bist.
Hallo ihr beiden, ich danke euch für die Einladung. Schön, bei euch zu sein und ich kann auch allen anderen da draußen nur bestätigen, ihr seid echt beide topfit, trotz des Wochenendes.
Das ist schon mal gut, wenn man das auch nochmal von dritter Stelle bestätigt kriegt. Ich mache mir auch gar keine Sorgen, dass das hier nach hinten losgeht. Auch nach durchzechten Nächten werden wir das hier locker stemmen. Und damit zur ersten Frage, die wir immer stellen, Ferdinand, du hast sie schon mal beantworten dürfen. Ich sag mal, zwei Sachen sind auf jeden Fall gleich geblieben, nämlich wer du bist und was du machst. Aber das kannst du den Hörern trotzdem nochmal erzählen, die erste Folge nicht gehört hat. Aber vielleicht zeichnet dich mittlerweile was Neues aus. Wer weiß es. Von daher die Frage an dich, wer bist du, was machst du und was zeichnet dich aus?
Ja, also erstmal, ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich bin Ferdinand Gehringer. Ich arbeite bei der Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Berlin in unserem Think-Tank-Bereich als Policy Advisor. Und wir beraten quasi Politikerinnen und Politiker im Bundestag, im Europäischen Parlament, auch international. Und ich beschäftige mich hauptsächlich mit den Themen natürlich mit Cybersicherheit, IT-Sicherheit. Aber das Ganze lässt sich natürlich mittlerweile sehr, sehr breit auch aufreißen durch dieses Stichwort der hybriden Bedrohung. Also das hat sich auch nicht geändert. Ich habe aber im Vorfeld überlegt, weil ich jetzt nicht nur alles wiederholen möchte, was hat sich so ein bisschen verändert, und dann muss ich sagen, dass dieses Thema Informationsraum und Desinformation in Verbindung mit Cyber eine größere Rolle spielt, dass sich da echt in den letzten Monaten viel getan hat. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen. Und was mich auszeichnet, ich brenne weiterhin für meine Themen, für den Job, auch für die Richtung. Also wir versuchen wirklich, und es macht unheimlich viel Spaß, in den politischen Raum rein zu übersetzen aus der Wissenschaft, aber auch in die Gesellschaft hinein. Und diese Abwechslung in diese verschiedenen Richtungen zu wirken, macht Spaß. Also wir verbinden auch Menschen, wir sensibilisieren für die Themen und für die Probleme. Und das mit großer Freude.
Sehr, sehr gut. Eine Sache, die sich mit Sicherheit noch geändert hat, ist die Beteiligung der CDU an der Regierung. Und das als euch CDU-nahe Stiftung mit Sicherheit, wollen wir heute mal die ganzen Insights abgraben hier. Von daher vielleicht auch die erste Frage in die Richtung. Wir haben ja auch so ein bisschen Ministerien neu sortiert bei uns in Deutschland. Wenn man jetzt mal auf die neue Verteilung, auf die neue Welt guckt, wo in welchen Ministerien steckt jetzt eigentlich überall Cybersecurity drin?
Könnte ich ganz plump sagen, hoffentlich überall, sonst hätten wir ein Riesenproblem. Aber ich weiß natürlich, dass das nicht die Frage ist.
Die Realität.
Ich hoffe, dass die Sensibilität bei allen mittlerweile so hoch ist. Also Cybersicherheit steckt vor allen Dingen weiterhin, und das ist, glaube ich, so zwar die große Frage, inwieweit das noch im Innenministerium bleibt mit der Abteilung CI. Was wird da alles rausgerissen? Also da ist immer noch sehr, sehr viel Cybersicherheit, IT-Sicherheit drin, aber einiges ist auch in das neue Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung geflossen. Vor allen Dingen zwei Referate. Die IT der Bundesverwaltung, also Cybersicherheit der Bundesverwaltung, ist zum Beispiel im Digitalministerium jetzt drin. Und das Digitalministerium hat so ein bisschen so einen Zustimmungsvorbehalt bei Finanzierungsfragen in die IT. Das sind, glaube ich, zwei sehr wesentliche Fragen, die da geklärt wurden unmittelbar nach der Regierungsbildung. Also stecken in beiden Ministerien viel Cybersicherheit drin, aber ich hoffe, dass alles auf dem Schirm haben und dass das bis in die Kommunen geht. Aber das ist jetzt so die große neue Änderung, dass im Digitalministerium viel Cyber drinsteckt. Und jetzt muss man gucken, wie beide Ministerien auch miteinander zusammenarbeiten können in Verbindung mit dem BSI, so ein bisschen als kleine Brücke, weil das BSI quasi eine geteilte Fachaufsicht von beiden Ministerien jetzt hat, vom Innenministerium und vom BMDS. Und da müssen wir mal gucken, wie sich das so austariert.
Wie sieht das so aus mit dem Verteidigungsministerium? Gibt es da auch Brücken? Weil du hast ja da mal eben so hybride Bedrohungen angesprochen. So ganz weit weg ist das ja dann auch am Ende des Tages nicht.
Genau, im BMVG natürlich auch weiterhin. Da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Deswegen bin ich da jetzt nicht so drauf eingegangen. Aber auch das BMVG nimmt eine viel größere Rolle jetzt auch ein. Das ist auch ein Thema, was ich mir so ein bisschen im Hinterkopf aufgehoben habe für unsere Diskussion vielleicht, weil dieses Thema Gesamtverteidigung viel spannender wird. Und wir beschäftigen uns jetzt damit, wie muss sich Deutschland vielleicht irgendwann mal verteidigen? Und dann kommen wir ganz schnell natürlich auf die Bundeswehr. Und das geht ja auch um Verteidigung im Cyberraum. Und welche Rolle kann die Bundeswehr vielleicht auch im Zivilen einnehmen? Wie kann sie im Cyberraum auch Angriffe auf kritische Infrastrukturen abwehren beispielsweise. Also das BMVG nimmt auch eine enorm große Rolle ein. Da hat sich jetzt aber an der Zuständigkeit nicht so viel verändert. Nur die Präsenz ist gestiegen, glaube ich, auch seit dem letzten Jahr.
Jetzt sind ja so die ersten Monate der neuen Legislatur vergangen. So die erste Sommerpause steht bevor, wo dann wieder nichts passiert. Aber nehmen wir uns vielleicht mal so ein bisschen das vor, was die Kollegen und Kolleginnen in der Bundesregierung sich vorgenommen haben. Nämlich, was steht denn so alles an in der kommenden Legislatur, gerade wenn man auf das Thema Cybersecurity guckt? Was kann man da erwarten, sowohl als vielleicht als Privatperson, als auch, wenn wir jetzt auf unsere Wirtschaft gucken, und was ist vielleicht auch nicht zu erwarten?
Ich fange mit dem letzten an, um so ein bisschen die schlechte Stimmung am Anfang zu machen, und danach widmen wir uns den positiven Dingen, weil ich das Gefühl habe, dass da zumindest versucht wird, und es kommt in Teilen der Bevölkerung, glaube ich, auch an, dass so ein kleiner Schwung entstehen soll, und das gilt auch für den Cyberbereich. Aber was wir nicht erwarten können, ist die ganz großen Fragen, wo wir Grundgesetzänderungen brauchen. Ich meine, wir haben die Diskussion jetzt auch in den letzten Tagen wieder erlebt. Mhm. Es sind schwierige Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, und wenn es immer um 2/3 Mehrheiten geht, die wir für Grundgesetzänderungen brauchen, dann wird es schwer. Dann ist immer die AfD, dann sind immer die Linken mit dabei. Das heißt auch ganz klar, dass wir eine andere Lösung brauchen für die Diskussion um die Zentralstelle BSI zum Beispiel, weil dafür brauchten wir immer die Grundgesetzänderung, brauchen sie heute noch, aber da gilt es jetzt, andere Lösungen zu finden durch Kooperationsvereinbarungen, durch Staatsverträge, zu sagen, hey, wir wollen dem BSI eine viel zentralere Rolle einräumen, aber da jetzt den großen Grundgesetzänderungsdurchbruch zu erwarten, glaube ich, eher schwer. Ähnliches gilt auch wieder bei dem Thema Grundgesetzänderung für die Gefahrenabwehr beim Bund. Da gab es auch Diskussionen, wie man das umstrukturiert, ob man der Bundespolizei mehr Kompetenzen gibt, ob man dem BKA andere Kompetenzen zuschreibt, dem BND, welche Rolle soll er da spielen? Also diese Diskussion muss man auch auf einer anderen Ebene führen, weil da bräuchte man auch für den größeren Wurf eine Grundgesetzänderung. Also das können wir nicht erwarten. Und eine Sache auch, glaube ich nicht, dass wir dieses Problem oder die Diskussion rund um die digitale Souveränität so hinreichend abschließend klären, dass wir danach nach 4, 5 Jahren zurücklehnen können, sagen, so, wir sind jetzt in Deutschland, das werden wir sowieso nicht schaffen in Deutschland, aber wir sind jetzt in Europa so digital souverän, dass alle Probleme gelöst sind. Das kriegen wir, glaube ich, auch nicht hin. Aber kleinere Stellschrauben können wir erwarten. Da geht es darum, die NIS2 endlich umzusetzen, auch die CER-Richtlinie in das kritische Sachgesetz umzusetzen. Das sind ganz klare Forderungen, die ganz unmittelbar auch folgen sollen. Es wird eine Cybersicherheitsstrategie, eine aktualisiertere geben, wo Rollen nochmal anders definiert werden, idealerweise auch Ziele nochmal konkreter bestimmt, Maßnahmen hinterlegt werden. Und auch die finanziellen Mittel mit einem Zeitplan, dass man sagt, hier, wir haben extra Messwerte, wo wir sagen können, soweit sind wir fortgeschritten. Da gab es jetzt auch in den letzten Wochen einen Prüfbericht vom Bundesrechnungshof, der relativ viel Aufsehen erregt hat. Also da können wir ein bisschen was erwarten. Damit einhergeht auch so ein paar Überlegungen in die Cybersicherheitsarchitektur hinein. Die Diskussion um digitale Souveränität, dass wir die mal konstruktiv führen, da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, das können wir auch erwarten. Und das Thema, was ich am Anfang so ein bisschen angeschnitten habe mit der Gesamtverteidigung, da kriegt man nochmal einen ganz anderen Spin rein. Verteidigung klingt immer so militärisch, aber wir müssen uns auch im Cyberraum stärker verteidigen. Das wird auch ein Thema sein, was in den nächsten 4 Jahren präsenter sein wird. Jetzt habe ich euch ganz viel runtergerattert, und wenn wir irgendwas konkretisieren sollen, dann sagt Bescheid. Ich wollte damit sagen, was nicht geht, ist klar, aber vor allen Dingen, dass da ganz viele Themen auf dem Tisch liegt und dass man versucht, die auch anzugehen. Wie schnell das Ganze funktioniert, müssen wir mal schauen.
Du hast gerade schon angesprochen, es fiel 2, 3 Mal das kleine Wörtchen, der zusammenhängende Satz digitale Souveränität, sage ich mal, was ja irgendwie neu auf unsere Agenda gekommen ist, seitdem wir geopolitische Spannungen haben. Für uns hier schon ein viel diskutiertes Thema. Ich gehe mal davon aus, auch in Berlin, gerade bei fast allen irgendwo auf dem Tisch. Erklär doch vielleicht nochmal auch aus deiner Sicht, in welchem Dilemma steckt denn eigentlich unsere Bundesregierung, aber auch die Wirtschaft, wenn es ums Thema digitale Souveränität geht?
Ich glaube, wir haben ja erstmal das allgemeine Dilemma, dass wir gar nicht einheitlich wissen, worüber wir da sprechen. Wir haben, glaube ich, kein gemeinsames Verständnis in Deutschland und in Europa, was das eigentlich heißt und was es nicht heißt. Ne? Das ist, glaube ich, die erste Grundkonstellation, mit der wir vorab erstmal leben müssen. Dann diese Diskussion so zu führen, dass wir konkret zu Lösungsansätzen kommen, schwierig. Also ich merke mir das mal, was du sagst gerade, welches Dilemma steckt die Wirtschaft. Wir sind natürlich sehr gewohnt aus dem Komfort der letzten Jahre. Du hast es angesprochen, die Diskussion ist, glaube ich, nicht ganz neu, aber wir müssen sie jetzt ernsthaft führen. Wir konnten uns die ganze Zeit so ein bisschen davor drücken. Das meine ich mit Komfort. Wir haben immer die Standards, die woanders gesetzt wurden, übernommen. Wir haben die Produkte gekauft, die woanders gesetzt wurden, haben nicht groß hinterfragt, woher die kommen, welche Zusammenhänge es da gibt, wie abhängig wir werden. die iPhones und Apple-Geräte sind in fast jedem Haushalt, die Microsoft-Produkte in fast jeder Verwaltung. Und so haben wir nicht überlegt, wie können wir denn Risiken auf einen Konzern vereint irgendwie minimieren. Auch Softwarelösungen, nicht nur Hardware kommt aus China, also alles vereinfacht, ne? Aber China, USA haben wir riesen Abhängigkeitspunkte und haben den Preis vollumfänglich bestimmen lassen, wer die Standards setzt. Und das waren nicht wir, haben dadurch nicht selbst in neue Innovationen auch investiert. Und das ist jetzt so ein Problemaufriss. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen auch vor Augen führen, in welcher Situation wir sind. Wir sind verdammt abhängig von einigen wenigen Unternehmen und Regionen der Welt. Und die Spannungen nehmen zu. Da kann ganz schnelle Dynamiken dazu führen, dass wir einen Technologiestopp haben, einen Innovationsfluss, der nicht mehr läuft. Und darin befinden wir uns jetzt gerade.
Das bedeutet, wenn man sich das mal so vor Augen zählt, du hast gesagt, ja, schon länger als Thema, aber jetzt holt uns das irgendwie ein. Du hast eben auch schon von den Standards gesprochen, an die wir uns gewöhnt haben. Das bedeutet, der Weg raus wäre also, auf unsere Standards zu verzichten und irgendwie, sag ich mal, zu weniger entwickelten und höheren Kosten zurückzukommen, um eigene Standards zu schaffen?
Also ich würde zunächst erstmal sagen, dass wir uns vor Augen führen müssen, was wir denn mit Digitalsouveränität wollen. Dann geht es immer darum, okay, wir wollen entscheiden können. Wir wollen eine gewisse Auswahlfreiheit haben und müssen eben nicht das Produkt X kaufen, weil wir das schon immer so gemacht haben und das günstigste ist, sondern idealerweise hast du verschiedene Produkte und kannst relativ frei so eine Entscheidung für dich treffen, worauf es hinauslaufen soll. Und der zweite wesentliche Aspekt, der für mich da absolut noch mit reinspielt, ist, dass wir eigene Abhängigkeiten aufbauen, also dass wir selber Produkte erzeugen, wo wir die Standards bestimmen. Und mit wir meine ich jetzt nicht unbedingt Deutschland, ist, glaube ich, das wäre ein bisschen zu groß auch gedacht, aber europäisch ist es realistisch, dass wir eigene Produkte in eigenen Sektoren schaffen, wo wir sagen, hier haben wir ein Riesenprodukt, da erzeugen wir jetzt gegenseitige Abhängigkeiten mit anderen Staaten, auch andere Unternehmen kaufen unsere Produkte und haben sowas, eine eigene Größe auf dem Markt, mit dem wir dann in die Verhandlung und in dieses Abhängigkeitskonstrukt hineingehen können. Das kann kurzfristig in anderen Bereichen sein, wenn wir sagen, hey, wir wollen nicht zu sehr abhängig sein von einem Unternehmen oder von einer Region, dass wir auch Qualitätseinbußen hinnehmen müssen. Das ist aber auch wieder eine Frage, die wir uns gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich stellen müssen. So sind wir bereit, in gewissen, ich nehme jetzt mal einfach Handy, sind wir bereit, erstmal wieder vielleicht diesen iPhone-Standard, an den wir uns alle gewöhnt haben, zurückzuschrauben, den zu verlieren, ein anderes Unternehmen zu pushen, was dann einen eigenen Standard vielleicht entwickelt, aber erstmal unsere Gewohnheiten über den Haufen wirft. Sind auch die Unternehmen bereit zu sagen, wir investieren mal in eine andere Lösung, die vielleicht mehr Geld kostet, die vielleicht auch unsere Usability erstmal in Frage stellt, weil wir ganz andere Prozesse in unserem Unternehmen implementiert haben. Also müssen wir so ein bisschen neu denken oder umdenken, sind wir dazu wirklich bereit in diesem Stadium oder ist es Stand heute immer noch so, dass wir sagen, nee, das, was am günstigsten ist, an das wir uns am meisten gewöhnt haben, das wollen wir weiterhin nutzen, aber dann führen wir die Diskussion vielleicht auch in eine falsche Richtung. Und ich sage nicht, dass wir jetzt überall eigene Lösungen anbieten, das ist vollkommen unrealistisch, aber dass wir uns Sachen raussuchen, wo wir sagen, da sind wir gut und in dem Bereich wollen wir selber was aufbauen und das werfen wir dann in die Waagschale. Ich glaube, dann haben wir schon viel erreicht.
Was wäre das so in deinem Augenmerk, wenn man da mal so schaut? Ich meine, es gibt ja ganz diverse Themen, wo wir, sag ich mal, ein bisschen die digitale Souveränität vielleicht auch verloren haben. Egal, ob das jetzt Energieinfrastruktur, Mobilfunk, PV-Anlagen mit den Wechselrichtern, Autos, aber eben auch Software und Hardware, die wir jeden Tag in IT einsetzen. Das sind ja alles Baustellen, die kann man nicht alle parallel angehen. Wo würdest du das größte Augenmerk drauflegen?
Fangen wir mal unten in der Kette an. Bei den Rohstoffen müssen wir uns überlegen, wo kriegen wir Alternativen auch her. Ne? Wenn die seltenen Erden alle aus China kommen, brauchen wir alternative Lösungen. Das geht so langsam los mit der Chipproduktion, die auch in Deutschland anläuft, in Europa stärker wird. Aber wenn es jetzt darum geht, welche Technologien wir vielleicht perspektivisch pushen können, dann habe ich das Gefühl, dass wir im Bereich der künstlichen Intelligenz, und da meine ich jetzt nicht einfach nur Large Language Models, sondern wirklich die angewandteren und auch höher entwickelteren Systeme, dass wir da im europäischen Verbund mit Frankreich zum Beispiel so eine strategische Partnerschaft entwickeln könnten und sagen, hey, wir haben hier deutsche Lösungen, wir haben französische Lösungen, lass uns doch mal anfangen, da zusammen was zu entwickeln und dann schließen sich vielleicht noch andere Staaten in Europa an und dann hätte man da einen Bereich. Der zweite Bereich ist vielleicht auch im Bereich der Quantentechnologie, Quantencomputer. Da haben wir eine unheimlich starke Forschung in Deutschland. Wir haben auch eine gute Forschung in Europa und die kann man pushen und da kann man sagen, so als Staat wollen wir gewisse Ziele erreichen. Wir setzen jetzt ganz, ganz viel, nicht nur von der strategischen Ebene, ganz, ganz viel Ressourcen da drauf, sondern wir investieren auch langfristig ganz viel Geld in verschiedene Unternehmen und auch nicht zu breit gedacht und wollen dieses Thema pushen, dass wir irgendwann im Bereich der Quantentechnologie vielleicht über den USA und über China stehen, dass wir da was in die Waagschale werfen können. Wenn es jetzt um die bestehenden, die du auch angesprochen hast, ne, PV-Anlagen, also diese Wechselrichter zum Beispiel, die wir jetzt in letzter Zeit häufig diskutiert haben, oder auch Softwarelösungen für die digitalen oder digitalisierten Autos, die wir mittlerweile haben, sprechen, dann ist es so, dass, glaube ich, die Automobilindustrie da nicht die besten Softwarelösungen bisher entwickelt hat. Das hat man alles outgesourced. Huawei entwickelt da viel, Google hat da viel entwickelt. Die haben ja sogar selber überlegt, ein eigenes Auto zu machen. Apple, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, was daraus jetzt geworden ist, aber Tesla. Also diese Unternehmen haben viel früher auch erkannt, dass wir voll in dieses digitales Auto investieren müssen. Da ziehen jetzt gerade so ein bisschen die deutschen Unternehmen nach. Aber ich glaube, das kann man theoretisch über Jahre noch mal ein bisschen ausgleichen. Nur sollte man sich nicht da verkämpfen in, wir machen jetzt einen eigenen Browser und ein eigenes Betriebssystem oder so. Diese Diskussion meine ich, da muss man ganz klar sagen, das ist weg. Lasst es die anderen machen, die machen das besser. Wir suchen uns unsere Stärken.
Wahrscheinlich ist es auch einfach nur, ist es weg, weil die Akzeptanz ja irgendwo fehlt. Und ich kann mich irgendwann, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren hat ja auch VW mal die Entscheidung getroffen, sie machen jetzt nicht irgendwie eine Integration mit Apple CarPlay und was auch immer, sondern basteln an ihrem eigenen System. Ich kann mich daran erinnern, dass alle erstmal aufgeschrien haben und gesagt, ach, die kriegen das doch eh nicht hin und was soll denn das? Lass uns das doch schön mit viel Komfort da integrieren, wo wir den ganzen Tag mit unterwegs sind mit unseren Geräten. Und ich schätze mal, das ist ja ein ähnliches Phänomen, was es wahrscheinlich geben wird, wenn man quasi jetzt versucht, auf diese bestehenden Systeme eine Alternative zu schaffen, weil damit erreicht man dann vielleicht irgendwie ein paar Prozent, die denen digitale Souveränität vielleicht sehr, sehr wichtig ist, aber die große Masse wird es wahrscheinlich nicht adaptieren, oder?
Absolut. Also ich glaube, ein Schlüssel für uns wäre jetzt in Deutschland zu sagen, hey, wir setzen mehr auf Open Source und lassen da so ein bisschen das Ganze mitentwickeln, von der quasi internationalen Gemeinschaft entwickeln da ein bisschen mit. Das ist ein Ansatz, aber darf man auch nicht gleichsetzen. Also ich höre oft in den Diskussionen, ja, dann machen wir Open Source und das dann sind wir digital Souveränität, digital souverän. Ich glaube, so einfach geht es dann auch wieder nicht. Aber das wäre zumindest mal ein Ansatz. Und der zweite Gedanke ist wirklich auch, sich vor Augen zu führen, und das hast du ja gerade auch schon so angedeutet, also ganz bewusst die Entscheidung als Unternehmen und damit verbunden dann auch vielleicht in gewisser Weise auf staatlicher Ebene zu sagen, hier investieren wir rein und hier investieren wir ganz bewusst nicht hinein. Also wir nehmen auch diese fehlende Innovation, diese fehlenden Fähigkeiten in Kauf. Aber da muss man auch ein bisschen langfristig überlegen, schneiden wir uns da vielleicht sogar irgendwas ab, perspektivisch, wenn wir da jetzt nicht rein investieren? Oder lohnt es sich quasi, hier alles irgendwie abzuschneiden und dafür woanders die Schwerpunkte zu setzen?
Sehr spannende Diskussion auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das Thema entwickelt. Ein anderes Thema, was du eben schon mal so kurz hast fallen lassen, das Thema, was uns schon viel zu lange beschäftigt, zumindest in der Gesetzgebung, ist unsere liebgewonnene NIS2, die vielleicht dann irgendwann mal kommt. Was gibt's Neues? Also du hast ja eben schon mal so ein bisschen was angerissen. Was bewegt sich gerade? Und natürlich immer die finale Frage, wann kommt das Ding?
Das ist eine sehr gute Frage, wann das Ding endlich kommt. Ich verspüre, also die ersten 2, 3, 4 Wochen habe ich das Gefühl gehabt, Cybersicherheit, NIS2 ist gar nicht so ganz oben auf der Agenda, aber wir wurden dann doch ein bisschen positiv überrascht in den letzten Wochen, dass da viel im Hintergrund lief, im Innenministerium, auch Zwischenabstimmungen. Es war ein bisschen unklar, wie macht man das, dass man das Digitalministerium am besten integriert, ne, weil dann war erstmal der Organisation, da ging es erstmal darum, wer wohin wandert und so, kann man da parallel dazu einen gescheiten Gesetzentwurf liefern? Die Antwort ist ja, das ist jetzt passiert. Also es war jetzt auch am 4. Juli und die 2 Wochen davor gab es die Verbände- und Länderanhörung. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Damit wird wieder der ganze Prozess, der Gesetzgebungsprozess, der ja wieder von vorne aufgerollt werden musste. Das ist leider das Ausfluss des Diskontinuitätsprinzips, was halt greift, sobald die Regierung quasi wechselt, sind alle Vorhaben, die irgendwo in der Pipeline zwischendrin stecken geblieben sind, müssen wieder von vorne angefangen werden. Und da befinden wir uns jetzt gerade. Aber man kann ja auch viel, viel aufbauen. Und deswegen gab es relativ schnell jetzt auch diesen Entwurf, über den diskutiert wurde in der Anhörung. Da gab es auch wieder die Stellungnahmen und die werden jetzt alle verarbeitet, das Feedback hoffentlich nochmal integriert in einen neuen, weiteren Entwurf. Und dann soll es im Juli noch im Kabinett beschlossen werden. Die NIS2-Umsetzung hat mittlerweile auch einen anderen Namen, ist nicht mehr dieses Cybersicherheitsstärkungsgesetz, sondern hat jetzt noch irgendwas mit Informationssicherheit im Namen mit drin. Und dann soll es ins Kabinett und im Herbst dann Bundesrat plus in den Bundestag, in die erste Lesung. Im Herbst soll dann auch noch die Sachverständigenanhörung stattfinden. Und idealerweise, und das betone ich deswegen, also weil es da wirklich noch Verschiebungen geben kann, soll es bis zum Ende des Jahres dann verkündet werden und in Kraft treten, also bis Ende 2025. Aber dann muss vieles glatt laufen. Das will ich auch dazu sagen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen gesehen, dass auch in diesem Parlament mit den Konstellationen, da läuft nicht immer alles glatt und das ist auch normal. Also man muss realistisch bleiben. Wenn wir es Anfang nächsten Jahres bekommen, glaube ich, können wir alle durchatmen. Wenn es Ende dieses Jahres passiert, hurra, perfekt. Ich glaube, dann können alle fest planen, aber sollten sie ja sowieso jetzt schon. Also die wird kommen, da kann man sich nicht drum herum drücken.
Ich glaube auch, das ist das, was wir die letzten Jahre immer gesagt haben und was definitiv ist, dass was stimmt. Also da kann sich keiner vor retten. Andere Gedanken waren vielleicht dann auch manchmal nicht ganz richtig, wann sie denn dann kommt und wie sich das verschoben hat. Jetzt habe ich auch das Anfang Juli wahrgenommen und so ein paar Stellungnahmen mir auch mal angeguckt von AG Kritis oder Teletrust. Da waren ja durchaus noch einige Punkte, sei jetzt mal, die auch verschriftlicht wurden und auch nochmal in die Richtung gebracht wurden. Da hatte ich so direkt das Gefühl, ja gut, dass man es nicht nur auf den letzten Meter irgendwie durchgeboxt hat, weil dann hätte es uns wahrscheinlich jetzt auch nicht viel besser gefallen, als wenn es noch 9 Monate dauert. Oder ist das so meine falsche Annahme von außen?
Ja, ich glaube, es ist in der Natur der Sache, dass man auch als Verband oder als Einrichtung immer so verschiedene Perspektiven einbringt und dementsprechend immer was zu bemängeln hat. Also gar kein Vorhaben, wo ich nicht irgendwo mal Kritikpunkte gehört habe. Das ist vollkommen normal. Die Frage ist nur wirklich, wie lange können wir es noch uns erlauben, da um dieses Feuer herumzutanzen, um irgendwann das vielleicht perfekteste Umsetzungsgesetz zu haben, was man als Umsetzungsgesetz noch bezeichnen kann. Wir wollen ja alle IT-Sicherheit und wir wollen so schnell wie möglich ein gewisses Cybersicherheitsniveau auch in die Kritisbetriebe. Und da glaube ich eher, dass wir kein sehr gut gemachtes Umsetzungsgesetz einfach mal umsetzen und dann lieber häufiger evaluieren, lieber häufiger anpassen und nochmal nachschärfen. Das ist die Theorie. In der Praxis ist natürlich auch so, das hast du ja auch gerade durchklingen lassen, wenn man das jetzt Ende der letzten Legislatur durchgeboxt hätte mit Riesenkompromissen, ganz ausgedünnt, dann lehnt man sich natürlich auch erstmal zurück und sagt, so, jetzt haben wir es erstmal umgesetzt, jetzt schauen wir mal. Und dann muss mal irgendeiner wieder erstmal auf die Idee kommen, sagen, so, und jetzt fassen wir das Ganze nochmal an und aktualisieren das. Also es ist so ein bisschen so, man muss schon austarieren, dass es vielleicht nicht perfekt wird, trotzdem aber gut genug, dass man es nicht nach 2 Monaten wieder komplett oder nochmal anfassen muss. Also da befinden wir uns jetzt gerade.
Die Leidtragenden sind die Unternehmen. Die warten müssen und nicht wissen, woran sie sind. Ne?
Absolut. Also man macht sich auch ein Stück weit so ein bisschen, nicht unglaubwürdig, aber so ein Fragezeichen steht ja schon dahinter. Wenn man rausgeht, bitte macht jetzt das und das und das, das steht alles in der Richtlinie drin. Und dann hapert es aber in der Umsetzung, die Ansprechpartner sind noch nicht klar, der Umfang ist noch nicht klar und dann geht es am Ende, kommt auch nur an, dass es wieder um Geld geht, ne? Wenn man so ein bisschen die jüngsten Diskussionen mit dem Finanzministerium wahrnimmt. Also da ruckelt es schon noch. Ich hoffe, dass jetzt aber so ein kleiner Drive drin ist, dass man sagt, so, wir setzen jetzt einfach mit einem gewissen Stand um, strittige Punkte, ob das jetzt dieser 41er ist, wo es um kritische Komponenten geht, ob es der Anwendungsbereich ist, der Erfüllungsaufwand, die gibt es immer, die gibt es bis zum Schluss.
Da wollen wir doch hoffen, dass es eine baldige Lösung gibt, damit es nicht auch immer teurer wird seitens EU, die dann ja auch irgendwann mal droht, den Geldbeutel aufzumachen. Wenn wir uns dann noch ein, zwei Jahre Zeit lassen, dann ist es am Ende auch Problem der Steuerzahler, würde ich mal sagen.
Ja, ist fast jetzt schon, ne? Also wir sind ja im Vertragsverletzungsverfahren und im Mai, Anfang Mai, wurden wieder Briefe verschickt an die Mitgliedstaaten, wo es dann hieß, bitte Stellungnahme, warum kommt ihr nicht klar? Die gute Nachricht vielleicht, in Anführungsstrichen, ist, wir sind da gar nicht alleine. Also umgesetzt haben es, glaube ich, innerhalb der Frist 3 oder 4. Dann kamen nochmal 3 nach. Und jetzt, na, also wir sind da in guter Gesellschaft mit ganz vielen anderen Mitgliedstaaten. Aber theoretisch, wenn wir jetzt wieder Stellung nehmen mit den Gründen und die Maßnahmen nicht wirklich umsetzen, die auch die Kommission uns anträgt, dann kann es saftige Strafen geben, ne? Also fette Sanktionen. Das gilt es zu vermeiden. Dementsprechend wird man jetzt, glaube ich, auch unmittelbar deutlich sichtbar auch aktiv, um zu sagen, hier, wir sind dran. Wir sind nicht alleine, aber wir sind dran. Neue Regierung, es gibt Gründe. Ja, aber jetzt dürfen wir uns auch nicht im Klein-Klein verlieren.
Kommen wir nochmal zu einem Thema. Du hast eben schon mal zu dem Thema Fake News und Desinformationskampagnen gesprochen. Jetzt haben wir mitbekommen, es gibt da so einen Trend, dass auch es mittlerweile Fake News und Desinformationen zu Cyberangriffen auf beispielsweise Unternehmen, aber eben auch auf öffentliche Träger gibt, die dann Reputationsschäden auslösen sollen. Nimm uns doch da mal mit, was es damit genau auf sich hat.
Ja, ich hab das ja am Eingangs gesagt, dass das so ein Thema ist, was jetzt quasi mich so die letzten Monate immer stärker beschäftigt hat. Eigentlich ist es schon viel, viel länger eine Erscheinung, aber so richtig in den Fokus auch im wirtschaftlichen Kontext bei Unternehmen war es die ganze Zeit noch nicht. Es wird jetzt gerät jetzt immer stärker in den Blick. Und da ist es so, dass man hat ja immer eine Informationskomponente, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ne? Wir haben eine Ransomware-Attacke, dann gibt es ein Bekennerschreiben oder es gibt auch im Darknet oder in den sozialen Medien irgendwelche bekennende Informationen. Also wir haben immer einen Informationsaspekt dabei. Aber diese Sorge, dass wir zum Beispiel einen Fake-Ransomware haben, also es gab tatsächlich, vielleicht gab es eine Infiltration, aber sicherlich keine Verschlüsselung, was auch immer. Also vielleicht gab es einen IT-Sicherheitsvorfall, aber keine Ransomware. Und es wird aber öffentlich kundgetan, dass es der Fall ist und dass irgendwie Daten im Darknet liegen von Kunden, von Mitarbeitern, was auch immer des Unternehmens. Dann hat es ein ungemein großes Potenzial, die Reputation des Unternehmens zu schädigen, obwohl eigentlich gar kein vergleichbarer oder großer Schaden entstanden ist bisher, vielleicht auch sogar gar nichts. Man kann auch einfach Ransomware-Angriffe erstmal erfinden, damit das ganze Unternehmen wuschig machen. Aber dieser Aspekt ist unheimlich wichtig, auch für Unternehmen zu sagen, hey, wir müssen uns bei der Krisenvorsorge eben nicht nur um die strenge IT-Sicherheit, ISMS kümmern, sondern auch im Rahmen des vielleicht auch im Rahmen von dem BCM, aber zumindest im Kommunikationsansatz dieser Informationskomponente bewusst werden. Die Gefahr ist immer, wir haben gerade im politischen Spektrum mit diesen Cyberangriffen auf SPD und CDU ja immer wieder die Sorge, es war auch vor der Bundestagswahl relativ groß, dass solche Informationen und Daten, die da irgendwie abgegriffen werden, dass die veröffentlicht werden und rufschädigend eingesetzt werden können. Ähnlich ist es ja auch bei DDoS-Angriffen. Wenn du danach verbreitest, wir hatten so einen Fall in der Ukraine 2022, da gab es Cyberangriffe auf Staatsbanken in der Ukraine. Die Geldautomaten haben nicht mehr funktioniert und danach gab es eine Informationskampagne von russischen Akteuren, die dann gesagt haben, euer Geld ist nicht mehr sicher und die sollten dann so eine Massenpanik erzeugen. Also sowas hat natürlich eine gesellschaftliche Komponente, aber das kann auch für Unternehmen gelten. Ganz schnell, eure Produkte sind ausverkauft, eure Lieferkette ist betroffen. Also das sind Themen, die man unbedingt auf dem Schirm haben sollte, dass diese Cyber- und Informationsraumkomponente, wir trennen das ja oft in Deutschland gerne, dass die viel, viel ein stärkerer Faktor werden kann, auch für unsere Wirtschaft als schädigendes Ereignis.
Jetzt hast du gerade schon das Thema Krisenkommunikation angesprochen. Wie würde denn jetzt so eine geeignete Maßnahme seitens Krisenkommunikation aussehen, wenn es um wirklich Fake News geht? Also was könnte so ein Unternehmen mitnehmen, die das vielleicht bis heute noch gar nicht so bedacht haben, dass es auch Akteure gibt, die sagen einfach, ja, wir haben euch verschlüsselt, obwohl man sagt, ja, aber wir haben ja nichts gefunden.
Also es gibt natürlich, muss man immer sagen, muss man von Unternehmen zu Unternehmen gucken, welche Branche und alles drum und dran. Mein erster Gedanke ist immer der, dass man vor allen Dingen, wenn wir von Sicherheit im Unternehmen sprechen, physisch digital zusammennehmen plus diese Informationskomponente. Also sich auch überlegt, Was sind so mögliche Narrative, die, das ist jetzt alles so noch präemptiv, da sind wir noch nicht konkret bei einem Vorfall, was sind denn mögliche Narrative, die uns schädigen können? Sich einfach mal damit auseinandersetzen. Man wird nicht dieses Narrativ treffen, was dann vielleicht irgendwann, Gott sei Dank hoffentlich nicht, aber vielleicht eintreten kann, aber dass man sich einfach mit diesem Thema Krise im Informationsraum zunächst mal beschäftigt. Und dann geht es darum zu sagen, hey, welche Aspekte innerhalb des Unternehmens oder welche Mitarbeiter brauchen wir denn? Und die mal zusammenwirft und sagt so, wie wollen wir denn in einer Krise, wo es darum geht, dass die Reputation unseres Unternehmens, vielleicht auch einzelner Mitarbeiter in Gefahr ist, wie wollen wir denn darauf reagieren? Und das hat ja immer mindestens drei Komponenten. Das heißt, ich muss bei einer krisenhaften Situation mit einem Unternehmen, muss ich nach innen kommunizieren, intern, vielleicht auch gegenüber einzelnen Mitarbeitern, wenn sie betroffen sind, und extern. Und viele denken immer, ja gut, wenn ich extern kommuniziere, habe ich alles gelöst, dann ist alles gut. Aber es ist mindestens genauso wichtig, nach innen zu kommunizieren, wenn solche Informationen im Umlauf sind, was es ist, was es nicht ist, sie klarzustellen, sie einzuordnen, gegenüber Mitarbeitern auch eine Überlegung anzustellen, wie können wir sie schützen, wenn es irgendwelche Kampagnen gibt, wenn die Personen in der Öffentlichkeit stehen beispielsweise. Wir reden ja nicht nur von Ransomware und dann gibt es eine Desinformationskampagne, sondern es kann ja auch einfach rufschädigende Äußerungen in den sozialen Medien geben. Also dieser Informationsaspekt ist einfach so ein Thema, das immer bedeutender wird. Und dann hat man diese drei Kommunikationsebenen und überlegt, wie man in welchen Situationen reagiert. Und idealerweise, letzter Punkt dazu, fängt man auch an, dem Ganzen so ein bisschen vorzubauen, indem man sagt, hey, wir haben mit Medien sowieso einen engeren Austausch in unserer Region, aus ganz anderen Gründen. Aber dann ist der Draht schon mal anders da. Dann kann man viel schneller auch für einen korrekten Informationsfluss, für eine korrekte Berichterstattung sorgen. Das ist bei sozialen Medien schwieriger, da kann man aber über die eigenen Formate dann, also über die eigenen Konten dann kommunizieren, aber dass man auch so in diesem medialen Umfeld sich Gedanken macht, wie können wir uns vertraten, um in diesem Krisenfall schneller auch die richtigen Ansprechpartner zu haben, sowohl intern als auch, wie gesagt, nach außen, um dann so Dinge auch klarzustellen. Und dann kann man viel Fragezeichen und Schäden auch im Zweifel verhindern.
Marcel, du bist ja selber Krisenmanager in Incident-Response-Fällen. Jetzt vielleicht mal an dich die Frage, was können wir da vielleicht auch für Learnings für uns als Incident Response Retainer mit rausnehmen? Ist mit Sicherheit irgendwie auch, dass vielleicht immer mehr Unternehmen, die sich bei uns melden werden und sagen, ich habe hier einen Ransomware-Vorfall, aber eigentlich haben sie vielleicht gar keinen, weil es nur, sag ich jetzt mal, eine Desinformationskampagne ist. Vielleicht aber auch natürlich, dass es einfach wirklich so ist und wir mehr Vorbereitung brauchen. Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit.
Ja, zum einen das, was du gerade sagst mit der Fake-Ransomware ist einfach ein Punkt, da muss man sich sicherlich in gewissen Strukturen drauf vorbereiten. Ich meine, das wird jetzt nicht den Elektromeister von nebenan treffen. Es wird sicherlich eher an Unternehmen herangetragen werden, wo es irgendwo ein externes Interesse daran gibt, Lieferketten zu stören oder, keine Ahnung, Wettbewerbsverzerrung oder wie auch immer. Vielleicht ist es ähnlich wie
Börsenwerte vielleicht auch.
Ja, mal Börsenwerte vielleicht sowas auch. Wie im Darknet, wo man ja, ich sag mal, angeblicherweise irgendwie auch Auftragsmörder bestellen kann. Vielleicht ist es irgendwann auch wie der DDoS-Angriff. Ich gebe einen Namen ein und dann sorgen die dafür, dass irgendwas gemacht wird. Das wissen wir jetzt natürlich an dem Punkt nicht. Aber wie Ferdinand auch sagt, ich glaube, das im Kopf zu haben, zu sagen, es kann auch einen treffen, nicht, dass man dann auf einmal losrennt und sagt, hey, das ist alles fake. Und vielleicht hat man im besten Fall schon mal vorbereitet, wie man dann auch so ein Trust-Center aufbauen kann, um wieder das Vertrauen zu geben. Weil ich habe mir das auch überlegt, was wäre denn, wenn wir jetzt mit einem engen Partner zusammenarbeiten, dann heißt es, okay, der wurde verschlüsselt, Daten landen im Internet und dann sagen dir die Mitarbeiter, ja, nee, also bei uns ist nichts. Dann denkst du doch auch erstmal so, ja, irgendwie versucht ihr das doch zu vertuschen, ne? Ja. Es muss doch was sein. Und das zu hinterfragen, wo kommt das her, was gibt es für Belege auch dafür, ist zum Beispiel ein Punkt sicherlich, aber einfach das Generelle darauf vorbereiten. Wir haben hier im Hause vor 2-3 Monaten ist es, glaube ich, ja auch mal nochmal so eine Simulation mit Menschen aus der IT gemacht, die dann ja auch einen ganz anderen Job haben. Und was ich gemerkt habe, ist, dass wir in früheren Fällen, noch so vor ein paar Jahren, da war das immer so, ihr macht das ja mit der Krisenkommunikation in der IT. Also da hat die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, wie auch immer, hat gesagt, ja, was sollen wir denn jetzt da schreiben? Ihr seid ja die Experten. Manchmal war das ganz technisch ausgefallen, was dann da auf irgendwelchen Statusseiten veröffentlicht wurde. So langsam merkt man, dass es mehr und mehr Aufgabe von PR-Agenturen wird oder von internen Abteilungen, die sich um die interne und externe Kommunikation kümmern. Und dass man das auch eben trennen muss. Was sind Informationen, die an die Öffentlichkeit gehen? Klar, wenn ich börsennotiertes Unternehmen bin, habe ich sowieso ganz andere Anforderungen. Dann muss ich das auch in gewissen Fristen melden. Wenn ich jetzt nicht an der Börse handle, dann habe ich vielleicht ein Interesse aufgrund von Lieferanten und Partnern, dass ich da was aufsetze. Und aber auch intern die Leute mitzunehmen. Denn was auch immer mal passiert ist in der Vergangenheit, ist, wenn die Leute eben vielleicht nicht so richtig mitgenommen sind, sie klicken auf, wenn es eine echte Ransomware war, vielleicht auch mal auf den Link, gehen dann auf die Blaming-Page und können darüber ja sogar in den Chat mit den Angreifern gehen. Und das will man auf gar keinen Fall, dass irgendwo Laien, sage ich mal, die zwar wissen, wie ich ins Darknet komme und teilweise sind die Chats mittlerweile auch im Clear Web, dann mit den Angreifern in Kommunikation stehen. Das willst du auf gar keinen Fall. Und dafür eine Sensibilität zu setzen und auch zu sagen, okay, wir sitzen hier alle in einem Boot und bitte achtet darauf, wenn ihr von euren Lieferanten angerufen werdet, dann gebt bitte keine schwammigen Informationen raus und stellt irgendwelche Hypothesen auf, postet jetzt nicht bei Twitter, geil, 5 Tage Urlaub, wir wurden gerade alle nach Hause geschickt, sondern habt ein bisschen im Hinterkopf, was das auch für die Zukunft beim Arbeitgeber bedeutet. Das heißt, das ist dann so der interne Part und da merkt man, da machen sich die Unternehmen immer mehr Gedanken, auch in Form von BCM und von Schulungen für Mitarbeiter, also im Punkt der Informationssicherheit ist es auch immer mal wieder jetzt Aspekt da drin, wie gehe ich mit dieser Kommunikation um? Und auf der anderen Seite eben gerade da, weil da oft eben nicht so viel Expertise bei den Unternehmen ist, ähnlich wie beim Incident-Response-Fall ja auch in der IT, geht man auf Externe, die dafür sorgen, wenn der Fall kommt, als Advisor zur Verfügung zu stehen, was kommuniziere ich, in welche Richtung, im besten Fall habe ich mich vorher vorbereitet, was sind meine Top-Lieferanten, wen muss ich überhaupt informieren, so wie wir das, ich sag mal, beim Datenschutz mittlerweile ganz gut können. Wenn jemand eine Anfrage stellt, muss ja auch jemand Stellung dazu nehmen und dann die besagten Daten liefern. So kommen wir hoffentlich in Zukunft auch dahin, dass wenn es um einen Incident geht, egal ob es jetzt Fake News sind oder ob es ein echter Incident ist, dass man aus der Schublade zieht und weiß, ah ja, guck mal, haben wir vorbereitet und so und so kommunizieren wir das extern. Jetzt gibt es mal einen Fall DDoS, der ist sicherlich anders zu kommunizieren als Ransomware, als Datendiebstahl als, keine Ahnung, Desinformation. Und da muss man einfach, ähnlich wie man es in der IT macht, mit Feuerwassersturm und mit einem Vorfall der Verschlüsselung einfach andere Pläne für haben.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ich denke mir gerade auch so, dass wenn dieser Fall kommt, dass man als Unternehmen ja auch trotzdem irgendwie noch so ein mulmiges Gefühl hat. Also auch wenn ich jetzt keine Ransomware auf meinen IT-Systemen halt in dem Moment finde, würde ich ja nicht sagen, ah, ja, dann habe ich auch keine Ransomware und hier gibt's gar nichts. Dann habe ich jetzt schon irgendwie ein mulmiges Gefühl, was meine IT-Infrastruktur angeht, womit Sicherheit natürlich auch so ein forensischer Part viel wichtiger wird, um dann Daten zu haben, um zumindest dann auch zu gucken können, okay, ist dir denn trotzdem irgendwas im Busch, ne?
Ja, das ist ein Riesenpunkt, dass man darauf vorbereitet ist, solche Fragen beantworten zu können. Ich sehe das immer wieder, wir haben das häufig, dass es so Nachrichten gibt von so Plattformen, Have I been pawned oder mittlerweile ja auch so Attack Surface Tools, nenne ich die jetzt einfach mal, die dann irgendwelche Daten crawlen aus Clear Web, aus Darknet, aus irgendwelchen spezialisierten Foren, die dann Alarm schlagen und sagen, guck mal, hier ist ein Benutzername mit Passwort gefunden worden, in einer Datenbank liegt, der gehört zu deinem Unternehmen. Und dann ist ganz oft eben auch in dem Moment erstmal Panik, obwohl man jetzt ja auch ehrlicherweise sagen muss, okay, von wann sind die Daten? Wie, hat der Mitarbeiter vielleicht schon 5-mal das Passwort geändert in der Zwischenzeit? Oder ist das ein privater Account und der hat eigentlich ein ganz anderes Passwort? Ist da 2FA hinter? Das sind so ganz viele Punkte, wo ich sage, die Nachricht ploppt auf und bei vielen ist dann erstmal Panik. Und da muss man eben verifizieren, was kann überhaupt das Ganze für eine Auswirkung haben? Von wann ist die Nachricht? Wie valide ist die Nachricht? Und wie gehe ich dann damit um? Und das beschäftigt eben jetzt im Moment auch viele. Und dann brauche ich die Datenlage. Da muss ich halt heute, so wie ich auch KI-Projekte umsetzen möchte, da brauche ich auch erstmal vernünftig Daten für. Genauso brauche ich eben in der Forensik, um solche Fragen zu beantworten. Was ist auf dem Computer passiert? Was ist auf dem Server passiert in deinem Netzwerk mit deiner Identität? Brauche ich die entsprechenden Daten und natürlich auch die Leute, die die Daten auswerten können. Wobei Forensik, muss man dazu sagen, da gibt es ja spezialisierte Dienstleister. Aber wenn ich eben schon nicht die Daten mitbringe, dann kann der Dienstleister mir auch nicht helfen.
Also, Ferdinand, sind das so die Themen, die alle beschäftigen?
Ja, alle weiß ich nicht. Also du, Marcel hat es ja schon ein bisschen eingegrenzt und meint, ja, das ist eigentlich so Fragen sind, die sich vielleicht größere Unternehmen stellen. Aber da sind für mich nochmal drei Aspekte sehr wesentlich, dass du wirklich, also das nur weil da irgendwie ein Cyberangriff in Rede steht, ist das keine Sache nur von der ITC, IT-Service, was auch immer, sondern wir haben eine Informationskomponente dabei. Das geht dann in die Kommunikation rein. Das ist irgendwie so wie so eine Klammer, die dann auch nicht nur die Geschäftsleitung, die idealerweise ja sowieso involviert ist, aber die dann nochmal mehr verbindend wird und dass es auf gar keinen Fall nur eine technische Frage ist und auf gar keinen Fall nur irgendwie so eine gesellschaftlich-kommunikative, informationelle Frage, sondern idealerweise wirklich zusammengebunden und dass die diese Krisenteams auch mit verschiedenen Perspektiven dann besetzt sein sollten. Also das, was Marcel auch geschildert hat, dass dann die IT aufgefordert wird, eine Kommunikation vorzugeben oder so, ist halt auch nicht gut, egal wie groß das Unternehmen ist letztlich oder nicht ideal, sagen wir es so. Und was mir immer wieder auffällt, ist so eine gewisse Zögerlichkeit. Also wenn solche Dinge passieren, klar muss ich genau prüfen, was ist dran und was ist nicht dran. Aber lieber kommuniziere ich einmal zu viel, in Anführungsstrichen, nach innen und nach außen, als dass ich erstmal abwarte und sage, ja, jetzt gucken wir jetzt erstmal, jetzt prüfen wir mal 3-4 Tage und gönnen uns diesen Zustand der Ungewissheit. Ich glaube, dann hast du eigentlich schon so ein bisschen dir auch kommunikativ viel abschneiden lassen selbst. Aber so diesen Handlungsvorteil hast du, wenn du schnell kommunizierst und proaktiv in alle Richtungen klar machst, was du weißt und was du nicht weißt und dann dranbleibst, so dieses stetige Kommunizieren. So nicht sagen, so jetzt mache ich einmal Klick, habe alle informiert, jetzt lege ich es wieder weg. So, das fällt mir immer auf, dass es dann eher so eine Denke ist und das wäre schön, wenn man das vermeidet.
Ich glaube auch, dass der Charme, der mal hinter Cyberangriffen steckte, vielleicht nicht mehr so groß ist oder auch so groß sein sollte, muss man auch sagen, weil jeder kann da irgendwie Opfer werden. Und da sind ja auch durchaus auf der anderen Seite ja welche, die das sehr, sehr gut und sehr spezialisiert machen, die Angriffe, sodass die Kommunikation mit Sicherheit heute transparenter ist und häufig auch transparenter ist, als es mal vielleicht in der Vergangenheit war. Aber ich glaube auch, dass da vielleicht noch mehr zu holen ist, was Schnelligkeit und auch Transparenz angeht. Ja, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge und damit gucken wir immer zum Schluss auf einen kleinen Ausblick. Normalerweise würde sich ja wie immer anbieten, wir fragen, wann kommt NIS 2, aber das Thema haben wir ja eben schon mal so kurz abgeklärt. Deswegen nehmen wir vielleicht einen anderen Punkt. Du hast nämlich eben auch was ganz Spannendes zum BSI gesagt und vielleicht notwendigen Umstrukturierungen, die dort vielleicht mal anstehen, die jetzt vielleicht auch anders geleistet werden müssen durch die schwierigen Mehrheitsverhältnisse. Aber nimm uns doch mal vielleicht mit, einfach so einen Ausblick, vielleicht auch einen persönlichen Ausblick, wo sich das BSI hinentwickelt, was es vielleicht an Kompetenzen erhält, wo es vielleicht auch organisatorisch mal überhaupt aufgehangen wird oder vielleicht, ob es auch eigenständig wird, was auch immer. Was ist so dein persönlicher Ausblick auf das BSI?
Eine sehr spannende Frage. Ich stelle immer wieder fest, dass wir uns selber, glaube ich, noch nicht im Klaren sind. Also mit wir meine ich so wirklich die ganze Cybersicherheits-Community in Deutschland. So, welche Rolle ist denn für das BSI das Allerbeste? Und ich fände es gut, wenn wir uns mal ernsthaft darüber Gedanken machen, welche Rolle das BSI operativ tatsächlich leisten sollte und welches nicht, weil es sehr schnell hinhalten muss als ich bin die Plattform für den Austausch, ich bin die Plattform für die Marktzulassung, für die Zertifizierung, ich bin die Plattform auch für das Lagebild. Also da wäre mir so ein bisschen so eine Aufdröselung lieb und verbunden mit der Überlegung. Und das passiert jetzt häufiger auch, wie man zum Beispiel die Bundesländer noch stärker auch ans BSI bindet. Die machen jetzt ganz viele Kooperationsvereinbarungen im BSI mit Baden-Württemberg letztens und Sachsen gibt es schon und andere Bundesländer auch. Also da versucht man auch so ein bisschen diese gesetzgeberischen Lösungen quasi zu umgehen, indem wir sagen, wir kooperieren jetzt viel, viel stärker. Ich würde mir wünschen und erhoffen, dass das BSI diese Herausforderung CRA, über die wir noch gar nicht gesprochen haben heute, Cyber Resilience Act, wo es klar darauf hinausläuft, dass sie irgendwie so eine Marktzulassungsbehörde wird, dass sie die auch personell stemmen kann, weil ich weiß nicht, wer es sonst erfüllen sollte. Und zugleich muten wir aber gerade in der wirklichen Cybersicherheitsdiskussion viel zu, wenn wir sagen, das BSI hat das Bundeslagebild, da müssen alle Kritisbetreiber hin melden. Wir haben
Auditierung
dieses,
wird ja dann auch nochmal ein Thema in Zukunft, mindestens zwei auch noch.
Komplett. Ja, ja. Also Wahnsinn. Ihr seht, ich kann die Frage nicht abschließend beantworten. Ich würde mir wünschen, wir dröseln mal alle Funktionen auf und sagen, was kann es wirklich leisten? was sollte es leisten und was können wir vielleicht auch rausnehmen? Also was muss vielleicht operativ wirklich gar nicht im BSI sein, weil es woanders auch sein kann? Und wo kann vielleicht auch so ein Lagebild natürlich mit großer Unterstützung des BSI irgendwo angedockt sein? Und wenn wir das in den nächsten 3-4 Jahren ernsthaft mal so für uns klar gemacht haben, dann schafft das BSI auch eine eigene Identität, sich entweder zu bewahren oder sich so eine neue Identität aufzubauen, so zwischen Digitalministerium, Digitalisierung von Prozessen und dem Sicherheitsaspekt. Und ich glaube, so mit Zertifizierung, Auditierung und so, da ist das BSI sehr, sehr gut und das sollten wir dem BSI nicht nehmen. Aber wie stark wir das BSI ins Operative reindrängen, bin ich skeptisch.
Ja, es ist sehr spannend. Wir werden das auf jeden Fall befolgen in dem Spannungsfeld der Ministerien, wie sich das BSI da weiter positioniert und welche Rolle es einnimmt. Ferdinand, ich sage wie immer einen ganz, ganz lieben Dank an dich, dass du hier aus Berlin zugeschaltet uns die besten Insights gibst. Und sag ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine erneute Teilnahme in unserem Podcast.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch beiden und viele Grüße aus Berlin.
Dankeschön. Die letzten Worte, wie immer, Marcel.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich war so ein bisschen der Annahme, dass wir mit der NIS 2 irgendwie dieses Jahr noch, man munkelte ja irgendwie so Oktober, durch die Tür kommen. Bin so ein bisschen schockiert, dass es jetzt auch schon 2026 sein könnte. Aber klar, wenn Sommerpause ist, da passiert sowieso in dem Bereich nicht viel und es gibt irgendwie noch so ganz viele andere ungeklärte Themen. Das kann sein. Ich glaube, wir würden jetzt einfach Wetten entgegennehmen. 10 € Einsatz unter allen Beteiligten. Dann kann man noch wetten, ob es noch 25 wird oder schon 26. Aber eins ist klar, es wird kommen. Und das merken wir ja auch bei uns in der Region, bei unseren Kunden, dass langsam klar wird, wir kommen da sowieso nicht drum herum. Länder um uns herum schließen diese Gesetze ab. Wir können uns daran orientieren. Teilweise gibt es ja auch Landesgesellschaften von Unternehmen, die dann schon in betroffenen Bereichen sind. Das heißt, es bereitet sich genau jetzt der Markt darauf vor, in die Richtung zu gehen. Es ist halt nur noch eine Formalie, die eben zu 98% geklärt ist mit kleinen Abweichungen, die jetzt sich jetzt eben noch verschärfen. Und daher ist das Thema, glaube ich, auch lange viel getrieben worden. Und heute ist es auf einmal digitale Souveränität, die uns als neue Herausforderung vor der Tür steht. Es bleibt also spannend. Es gibt immer was zu tun. Und genauso ist es gut, den Draht nach Berlin zu haben, nah dran zu sein, was so passiert. Ich bin auch sehr gespannt, wie es beim BSI aussieht.
Eins ich finde, klar, Ferdinand sollte mal in so ein Sommerinterview.
Das wäre auch schön. Vielleicht gibt es dann mal mehr Antworten als das, was es sonst so drumherum gibt, zumindest mehr Inhalt. Aber auch das ist hier wieder, wir haben vorhin über Fachkräftemangel zu Beginn gesprochen, ist natürlich auch eine Herausforderung, die wird dann ja auch beim BSI Einzug erhalten, bei all den Themen, die dort abgedeckt werden sollen in Zukunft, alles was in den Ministerien liegt, wo wir Fachkräfte für brauchen, die sich mit Cybersecurity auskennen oder mit IT, Informationssicherheit etc. Das wird also noch sehr, sehr spannend, wie wir dem begegnen können mit unseren Ausbildungsmöglichkeiten, ob die Berufsausbildung in dem Sinne dafür noch geeignet ist, ob man dort andere Dinge anstößt. Und Krisenkommunikation, haben wir auch ja drüber gesprochen. Es ist auch spannend zu sehen, welchen Wandel es da gibt und dass mittlerweile ja auch da eigene Medienkommunikationsstränge erschaffen werden. Also eigene Unternehmen, die sich dort gründen, eigene Ausbildungsprogramme, um in sowas reinzukommen. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren noch nicht so wirklich gedacht, dass es das mal so im großen Stil gibt. Aber so wie es eben Menschen gibt, die gut mit Angreifern verhandeln können, was ja auch in eine Art Kommunikation ist, auch wenn wir das natürlich nie wollen, so gibt es eben auch Unternehmen, die intern-extern Reputationsthemen vertreten und so legt sich dann so ein Markt. Und diese Spezialisierung, die wir da haben, die brauchen wir eben an der Stelle, genauso wie beim BSI eine Spezialisierung sicherlich auch sinnvoll ist, damit man immer zielgerichtet auf die Themen schauen kann, die uns dann bevorstehen. Von daher vielen lieben Dank. Ich habe das am Wochenende in Berlin alles nicht mitbekommen. Dafür haben wir es jetzt aus erster Hand nochmal von dir als Experten. Da merkt man, die Welt ist so erstmal noch in Ordnung. Aber wenn man dann nah dran ist, dann hat man, glaube ich, einen kleinen Informationsvorteil. Und damit können, glaube ich, alle unsere Hörerinnen und Hörer gut die Ende der Woche starten. Wir strahlen ja donnerstags aus. Ihr könnt es am Wochenende mitnehmen. Wenn ihr in Berlin unterwegs seid, könnt ihr mal gucken, ob ihr noch Politikerinnen und Politiker trefft. Ansonsten seid ihr dann für die nächste Woche gut vorbereitet und habt die neuesten Informationen. Könnt euch dann vielleicht schon mal erste Kommunikationspläne schreiben für den Fall, dass doch mal was passieren sollte. So ist man sich ja vorbereitet und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut!
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.